Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir heute Morgen zum zweiten Teil unserer Bergpredigtreihe. Alles neu, auch für uns als Prediger hier alles neu. Und ich habe hier so eine Stellprobe gemacht am Anfang, bevor ihr da wart. Und ich befürchte, auch wenn ihr rechts von mir sitzt, ich werde euch wahrscheinlich links liegen lassen. Das ist, man ist irgendwie so ausgerichtet und ja, aber ihr seid nah an mir ran, wenn ihr da mal winkt, dann gucke ich dann zwischendurch auch mal zu euch und die feuchte Aussprache versuche ich dann in diese Richtung zu lenken, weil ihr seid ja auch nah an mir dran. Heute geht es um einen Text aus Matthäus 5, die Verse, ich glaube, 17 bis 19. Jesu Stellung zum Gesetz heißt das, in der Lutherbibel überschrieben und wir haben dann noch so diesen Zusatztitel dazu gegeben, Gerechtigkeit damals und heute. Ihr habt es vielleicht in den Nachrichten dieser Woche gehört. In Berlin steht jetzt der Täter der sogenannten Gürtelattacke vor Gericht. Erinnert ihr euch an die Gürtelattacke? April 2018, also noch gar nicht so lange her. Ein junger Mann geht in Berlin-Prenzlauer Berg mit einem Gürtel auf einen jungen Mann los und schlägt ihn, der eine Kippa trägt, die jüdische Kopfbedeckung. Die Szene wurde in einem Video gefilmt, auf YouTube gestellt und hat dadurch nicht nur national, sondern auch international Aufsehen erregt. Und es gab dann in vielen Städten, ich glaube auch in Solingen, sogenannte Kippa-Tage, wo in Demonstrationen viele Menschen auch nicht jüdischen Glaubens eine Kippa tragend ihre Sympathie und ihre Solidarität zu Menschen jüdischen Glaubens gezeigt haben. Szenenwechsel. 17.05.2018, auch noch nicht lange her. Die Süddeutsche Zeitung trennt sich von ihrem Karikaturisten Dieter Hanitsch. Dies geschieht, weil er eine Netanjahu-Zeichnung, Karikatur gemacht hat, in der dieser mit den klassisch antisemitischen Stereotypen dargestellt wird, so wie sie auch im Stürmer der Kampfpropaganda-Zeitschrift der Nazis hätte sein können. Hanitsch ist dabei natürlich auch ein Bauernopfer, weil die gesamte Redaktionssitzung dieses Bild hat durchgehen lassen. Aber das war noch nicht mal ein Einzelfall. Circa 2 Jahre zuvor, eine Karikatur von Mark Zuckerberg, wo Facebook gerade WhatsApp übernommen hat, da wird er als Krake dargestellt, auch mit jüdischen Stereotypen, auch genauso wie in der Nazizeit. Was fällt uns also auf? Scheinbar aus dem Nichts poppen immer wieder antisemitische und antijudaistische, ja, das Gedankengut poppt immer wieder aus. Und wenn man dann so das Gefühl hat, das ist so Bodensatz, nein, das ist gar nicht scheinbar aus dem Nichts. Und es ist auch kein importiertes Problem, wie es manchmal im Rahmen dieser Gürtelattacke dargestellt wird. Wenn man 2012 in eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung guckt, die Mitte im Umbruch, ergibt, dass je nach Fragestellung 15-25% der Deutschen teils offene, teils latente antisemitische Einstellungen haben. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum steigt er jetzt so in eine Predigt zur Bergpredigt ein? Nun, es gibt Bibeltexte, und der heutige Abschnitt der Bibel, der Bergpredigt, die den folgenden Teil einleitet, aber auch die Bergpredigt als Gesamtes, ist so ein Text, die eine jahrhundertelange Auslegungstradition haben, in der sie immer wieder gegen den jüdischen Glauben in Stellung gebracht werden. Und wenn sowas durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder geschieht, dann fällt uns das an manchen Stellen überhaupt gar nicht mehr auf. Es gibt eine sehr schöne Arbeit von Professor Niklas von der Uni Regensburg, der zeigt, wie Teilaspekte antisemitischer Bibelauslegung aus dem Dritten Reich bis heute in Standardwerke biblischer Auslegung ihren Weg gefunden haben. Wie kann das sein? Nun, wir nehmen den Antisemitismus und, ja, vielleicht ist hier Antisemitismus falsch, den Antijudaismus. Antisemitismus von der Rasse her dagegen, Antijudaismus gegen die Religion nur. Wir nehmen den Antijudaismus in christlicher Auslegung und in unserem Bibelverständnis nicht mehr wahr, weil uns die Geschichte eine Brille auf die Nase gesetzt hat, durch die wir Bibel lesen. Und diese Brille merken wir gar nicht. Wir wissen gar nicht, dass wir die aufhaben. Das ist das Fatale daran. Und es ist eine Kunst, diese Brille überhaupt erstmal zu bemerken und dann sich bewusst zu werden, dass man sie absetzen muss. Bei der Bergpredigt fing das schon vor ganz, ganz langer Zeit an. Im Jahr 395 hat der Kirchenvater Augustinus eine schöne Schrift mit dem klingenden Namen De Sermoni Domini in Monte geschrieben, also die Predigt des Herrn auf dem Berg. Und ohne da jetzt tief einzusteigen, was bei seiner Auslegung herauskommt, ist, dass das neue Gesetz des Glaubens, was hier angeblich dargestellt wird, das alte Gesetz des Mose überbietet. Die Bergpredigt, in der ja eigentlich der Jude Jesus, wir haben das beim letzten Mal besprochen, seinen jüdischen Jüngern ihren jüdischen Glauben erklärt, wird auf einmal zur christlichen Predigt an eine christliche Gemeinde. Und für Augustinus zeigt die Bergpredigt den Überlegenheitsanspruch des christlichen Glaubens gegenüber dem Judentum und begründet damit in letzter Konsequenz auch die Ablösung des Judentums. 395 nach Christus. Und diese Auslegung zieht sich durch die Jahrhunderte hindurch. Glaubt ihr nicht? 28.05.2018. 3 Wochen her wahrscheinlich oder 4. Die FAZ stellt die Studie Christsein in Westeuropa des Pew Research Centers vor. Ergebnis? Personen, die sich selbst als Christen definieren, haben tendenziell eine negativere Meinung gegenüber Einwanderern, Muslimen und Juden als Konfessionslose. Unabhängig davon, ob sie regelmäßig oder nicht regelmäßig zur Kirche gehen. Und wenn man ins Kleingedruckte guckt, Deutschland ist genauso wie alle anderen europäischen Länder. Und einige Jahre zuvor hat der Salzburger Professor Gerhard Bodenhöfer eine Studie durchgeführt, die folgendes Ergebnis hatte. Eine an meinem Institut durchgeführte Umfrage zum Thema Sensibilität für Antijudaismus unter Seelsorgerinnen und Seelsorgern hat erstaunliche Ergebnisse gebracht. Die traditionell antisemitischen Stereotype, etwa die Schuld der Juden am Tod Jesu oder ein typisch jüdischer Umgang mit Geld, bestehen heute praktisch nicht mehr. Fast einhellig wurde der Aussage zugestimmt, das Christentum sei ohne seine jüdischen Wurzeln undenkbar. Doch im Detail, dort wo es um die theologischen Konsequenzen aus dieser Neubewertung des Judentums geht, gibt es noch genügend Aufgaben für die Bewusstseinsbildung in innerkirchlicher Aus- und Fortbildung. Mehr als 2/3 der Befragten sehen einen Gegensatz zwischen dem Liebesgebot Jesu und dem Gesetzesgehorsam des Alten Testaments. Fast die Hälfte ist der Meinung, die Kirche des Neuen Testaments hätte Israel als Gottesvolk abgelehnt. Alles Seelsorgerinnen und Seelsorger. Rund 1/4 meint, der Bund Gottes mit Israels wäre aufgehoben und verstehen das Alte Testament nur als Vorstufe des Neuen. Antijüdische Bibelauslegung von den Kirchenvätern über Luther, über den nationalsozialistischen Reichsbischof Müller wirken nach. Ob wir das wahrhaben wollen oder ob wir es nicht wahrhaben wollen, ob wir es merken oder nicht merken, unser Verstehen und unser Lesen der Bibel geht ein Stück weit immer durch eine solche Brille durch. Und das ist wichtig, gerade bei dem Abschnitt, der jetzt kommt. Der Abschnitt der heutigen Predigt, Matthäus 5, 17 bis 20, ist der Einstieg in die sogenannten Antithesen. Antithesen? Auch wenn ihr den Begriff nicht kennt, ihr habt das alle im Ohr. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, ich aber sage euch. Das sind die sogenannten Antithesen. Da gibt es 6 Stück von und vorgeschaltet ist unser Predigttext. Und bei diesen Antithesen kann man so wunderbar in die Falle einer antijüdischen Auslegung tappen. Scheint auch klar zu sein. Zu den Alten des Alten Testamentes, des Alten Bundes wurde Altes, Vergängliches gesagt. Jetzt aber komme ich, Jesus, der Christus, der erste Christ, und bringe euch Neues. Und das alte, Minderwertige wird abgelöst. Vorsicht. Genau das ist falsch. Denn was Jesus in unserem heutigen Predigttext sagt, in der Einleitung zu diesen Antithesen, das ist der Auslegungshintergrund, auf dem wir sie verstehen müssen. Und jetzt kommen wir zu dem Text. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis ich alles verbracht habe, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Zwei Gedanken. Der erste, Jesu Stellung zum Gesetz. Zwei Fragen muss man sich stellen hier. Wer redet und was ist das, was er hier sagt? Nun, wer redet, ist einfach Jesus. Jesus von Nazareth. Sohn einer jüdischen Frau, damit klassisch Volksjude, am achten Tag beschnitten, in die jüdische Religion hinein erzogen. Wir lesen von dem 12-jährigen Jesus im Tempel, eine Tempelwallfahrt, die die Familie gemacht hat. Und dann als Erwachsener, als jüdischer Rabbi, durchs Land ziehend, am Sabbat in die Synagoge gehend, die Schrift lesen und aktualisieren und erläutern. Und Jünger um sich scharen, wie es halt ein jüdischer Rabbi tut. Wer redet hier? Ein Jude. Punkt. Nichts anderes. Kein Begründer einer neuen Religion, kein erster Christ und erst recht kein Arier, wie christliche Theologie vor 80 Jahren die Menschen glauben machen wollte. Eigentlich ganz abstrus, wie man auf diese Idee kommen kann. Aber in der Nazizeit finden wir unzählige Artikel, die belegen, dass Jesus ein Arier sei. Jesus ist ein Jude. So, und was ist das, was er hier sagt? Nun, er bekennt sich ganz explizit zu den jüdischen Glaubensgrundsätzen. Er sagt, das Gesetz und die Propheten sollen nicht aufgelöst sein. Ich bin gekommen, nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Etwas Verwirrung hat dann manchmal dieses Wort erfüllen gebracht. Man hat erfüllen auch so als vollenden und ablösen, zu Ende bringen missverstanden. Aber das sagt Jesus hier ja überhaupt nicht. Denn in der jüdischen Theologie gehört zur Textauslegung auch immer die Aktualisierung des Textes. Es gehört dazu, dass der Text für meine Situation heute nutzbar gemacht werden muss. Ich habe da einen schönen Merksatz gefunden, der durchaus ganz oft beim Bibellesen hilfreich sein kann. Dasselbe bleibt nicht dasselbe, wenn es in anderer Situation einfach nur wörtlich wiederholt wird. Es muss anders gesagt werden, um dasselbe bleiben zu können. Nochmal. Dasselbe bleibt nicht dasselbe, wenn es in anderer Situation einfach nur wörtlich wiederholt wird. Es muss anders gesagt werden, um dasselbe bleiben zu können. Wenn Jesus hier also das Gesetz erfüllen will, dann meint er damit nicht, es durch etwas qualitativ anderes abzulösen. Nein, sondern es geht ihm darum, es für die aktuelle Situation mit Sinn zu erfüllen. Frage: Widerspricht das jetzt, was ich alles sage, nicht doch diesem, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, ich aber sage euch? Verkündet Jesus da dann nicht doch was qualitativ Neues? Eben nicht. So dürfen wir es nicht lesen. Wir müssen diese Brille, die uns sagt, hier wird was völlig Neues gesagt, abnehmen. Sie ist einfach falsch. Der Predigttext heute, die Einleitung für diese Antithesen, macht klar, Die Antithesen sind aktualisierende Auslegung des jüdischen Gesetzes. Kurze Zusammenfassung bis hierher. Wer redet und was sagt er? Hier redet ein traditioneller, sich zu seiner Religion bekennender Jude auf dem Boden der jüdischen Glaubensgrundsätze, Gesetze und Propheten, in typisch jüdischer Auslegungstradition. Hier redet also keiner, der sich von seinem jüdischen Glauben abgewandt hat. Hier redet keiner, der eine neue Religion stiften will. Und hier redet auch kein Christ. So müssen wir diese Texte zunächst erst lesen und verstehen. Und das müssen wir akzeptieren, dass wir als Christen nicht die ersten Ansprechpartner dieser Jesu-Reden sind. Die ersten Ansprechpartner sind seine jüdischen Jünger und seine jüdischen Zuhörer. Nochmal Gegenfrage. Ist es aber dann nicht doch so, wenn wir sehen, in welcher Art und Weise Jesus sich dagegen wehrt, wie seine Zeitgenossen den Glauben leben, dass er deutlich macht, jüdischer Gesetzesgehorsam reicht dann im Endeffekt doch nicht aus? Das sagt er doch anscheinend hier. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Bedeutet das also nicht, dass diese von Jesus eingeforderte bessere Gerechtigkeit eben nicht im kleinlichen Befolgen jüdischer Gesetze liegt? Und relativiert er damit die Glaubensgrundlagen des jüdischen Glaubens nicht in einer so massiven Form, dass er sich doch eigentlich schon neben die jüdische Religion, schon außerhalb der jüdischen Religion stellt und es doch was Neues ist? Der zweite Gedanke, Gerechtigkeit damals und heute. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Es geht um Gerechtigkeit. Was wird unter Gerechtigkeit verstanden? Nun, im Judentum lebt der Gerechtigkeit, der ein der Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinschaft mit dem Nächsten gerechtes Leben führt. Das ist eine ganz andere Definition, als wir vielleicht im Hinterkopf haben. Gerechtigkeit ist für den Juden kein Rechtsbegriff, sondern ein Beziehungsbegriff. Ein der Beziehung gerechtes Leben führen, das ist Gerechtigkeit. Wenn jeder zu seinem Recht kommt, der Starke wie der Schwache, der Einflussreiche wie der Nicht-Einflussreiche. Und damit das klappt, braucht der Mensch Hilfe. Er braucht Ideen, er braucht Anregungen, er braucht Motivation und er braucht auch Leitplanken, die ihm helfen, der Beziehung zum anderen gerecht zu leben. Und diese Ideen, diese Anregungen, diese Motivation und auch diese Leitplanken findet der Jude in seiner Tora, in den 5 Büchern Mose. Die nennen wir Gesetz. Auch ganz schwierige Angelegenheit. Dass wir das überhaupt Gesetz nennen, liegt daran, dass es auch im Altertum eine griechische Übersetzung des Alten Testaments gab und da hat man diesen Begriff gewählt und das ganze Gesetz genannt. Aber das Problem ist, die Tora ist für den Juden kein Gesetz, so wie wir das verstehen. Wir haben da völlig falsche Assoziationen, wenn wir diesen Begriff nehmen. Darum hier eine andere Definition. Die Tora ist die frohe Botschaft von Gottes Mitsein mit seinem Volk und daher dann auch Weisung zum rechten und guten Leben. Die Tora ist die frohe Botschaft von Gottes Mitsein mit seinem Volk und von daher dann auch Weisung zum rechten und guten Leben. Und das ist der Grund, warum ein Jude sagt, durch die Erfüllung des Gesetzes bin ich in der Lage, ein gerechtes Leben zu führen. Das heißt übersetzt, ich will dem Gesetz gemäß, also dieser frohen Botschaft, dass Gott mit mir ist und mir Weisungen zum Leben gibt, der möchte ich gemäß leben, weil so werde ich der Beziehung zum Mitmenschen gerecht. Und genau das wollten die Pharisäer. Das wollten sie sogar in ganz besonderem Maße. Die Pharisäer waren eine Art jüdische Erweckungsbewegung damals. Die wollten die Menschen aus dem kleinen Volk wieder näher zu Gott bringen. Nur leider sind sie in dieser Spannung zwischen einem der Beziehung gemäßen Leben auf der einen Seite und den Hilfen und Weisungen der Tora zu folgen, auf der anderen Seite völlig in die Schieflage gekommen. Ganz tragisch, weil es war ja so gut gemeint, aber dann doch katastrophal schlecht gemacht. Aber jetzt kommt Jesus zu seinen Jüngern und sagt, diese Schieflage, die muss beseitigt werden. Die Beziehung zum Nächsten und zu Gott gehört in den Mittelpunkt. Nur dann lebt ihr der Tora gemäß, nur dann lebt ihr euren jüdischen Glauben aus eurem Herzen heraus, nur dann lebt ihr dem Himmelreich Gottes gemäß. Denn wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus erteilt hier also nicht dem jüdischen Weg zur Gerechtigkeit eine Absage. Und erst recht nicht zeigt er einen neuen christlichen Weg auf. Der Rabbi Jesu lehrt seine jüdischen Jünger den jüdischen Glauben und seinen Weg zum Leben und seinen Weg zur Gerechtigkeit, nämlich zur rechten Beziehung zum Nächsten und zu Gott. Und wir als Christen dürfen uns das heute anhören, dürfen das verstehen und können dann sagen, hey, so macht ja Leben auch für uns Christen Sinn. So, und wie kann das jetzt im Einzelnen gehen? Nun, in den nächsten drei Freiraumgottesdiensten werden wir drei dieser Antithesen uns näher angucken und werden im Detail sehen, was Jesus sich da gedacht hat. Aber die grobe Richtung, die sollte ja jetzt schon klar sein. Lebt so, dass es dem Leben untereinander und mit Gott dienlich ist. Lebt in guten Beziehungen zueinander und mit Gott. Und lasst euch dabei helfen, von Gottes Hilfestellungen und Weisungen zu einem erfüllten Leben. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, zürnt schon nicht. Denn schon im Zorn beginnt die Zerstörung von Beziehungen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, schon anderen Frauen begehrlich nachzuglotzen ist Mist. Denn darin liegt doch schon der Keim der Zerstörung einer Ehe. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ihr sollt keinen falschen Eid schwören. Ich aber sage euch, man soll sich immer auf das verlassen können, was ihr sagt. Denn mit jeder Lüge beschädigt ihr doch die Beziehung zu euren Mitmenschen. Ihr habt gesagt, dass zu den Alten gesagt ist, haltet Maß, wenn ihr Unrecht vergeltet. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wann immer möglich, durchbrecht doch die Spirale von Gewalt und Gegengewalt. Denn in jeder Vergeltungstat liegt doch die Gefahr der Eskalation und der irreparablen Zerstörung von Beziehungen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, teilt doch erst gar nicht einen Freund und Feind, denn jeder ist Geschöpf Gottes und damit dein Nächster. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der helfe uns dabei, so zu leben.